Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Seit dem Frühjahr 2020, da ist die Welt unter dem Eindruck der Corona-Pandemie eine andere. Nicht geopolitisch, durch territoriale Konflikte, militärische Auseinandersetzungen, nein, sondern durch das Coronavirus. Der Lockdown hat zu einer ruckartigen Veränderung geführt, zwischen den Nationen, aber auch in den Gesellschaften. Ganze Staaten haben dicht gemacht. Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Schweiz und Frankreich bleiben bis Mitte Juni bestehen. Die Grenzübergänge sind ab diesem Wochenende wieder geöffnet. Viele Veränderungen sind dauerhaft. Eine Form von akutem Protektionismus in der globalisierten Welt wird sicherlich bleiben. Darüber habe ich gesprochen mit Jörn Leonhard. Er lehrt neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Universität in Freiburg, hat mehrere ausgezeichnete Bücher über den Ersten Weltkrieg und die neue Weltordnung geschrieben. Ihn habe ich gefragt, erleben wir gerade eine Rückkehr zum Nationalismus, so wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Das wäre mir zu einfach. Ich glaube, die Abschließung von Grenzen hat im Augenblick viel mit dieser vielleicht für die ganze Krise charakteristischen Mischung von rationaler und instinktiver Politik zu tun. Also rational, indem man sagt, wir müssen im Augenblick einfach kontrollieren. Aber instinktiv, weil man im Nationalstaat die Kriseninstanz sieht. Ob das wirklich langfristig anhält, das glaube ich nicht. Und zwar deshalb nicht, weil wir ja gerade in der Krise im Augenblick erkennen, dass dieses Virus weder Nationalität noch Klasse noch Ideologie besitzt. Es setzt sich, könnte man sagen, über alle Raster unserer eigenen Welterklärungsmuster hinweg. Und darin, glaube ich, liegt auch vielleicht ein Teil der Antwort, denn die Lösung dieser Krise wird nicht in der Deglobalisierung liegen. Vielleicht auch in bestimmten Lieferketten, die anders organisiert werden. Aber nehmen Sie die globale Suche nach einem Impfstoff. Ich würde insgesamt auf eine Art von komplexem Nebeneinander, von Globalität, Deglobalisierung, reaktiver Nationalisierung setzen. Und vergessen wir schließlich nicht den Populismus und den populistischen Nationalismus, den hat es auch früher als Corona gegeben. Da wirkt die Krise vielleicht eher als Brandbeschleuniger, als Katalysator, aber sie ist nicht die Ursache von all dem.
Aber Sie stimmen zu, wenn ich sage, dass sich doch die Gefüge, die Weltgefüge, die politischen Weltgefüge, so wie wir sie gewohnt waren, verschoben haben. Jetzt nicht im Sinne von Blockkonfrontation, aber doch so eine Weltmacht wie USA hat Führungsrolle eingebüßt, leidet unter Rezession, massiver Arbeitslosigkeit, sozialer Verelendung, schlechter sozialer medizinischer Versorgung. Da reibt man sich die Augen, dass sowas sein kann. Auf der anderen Seite der Erde eine 11-Millionen-Metropole wie Wuhan baut in 2 Wochen ein Krankenhaus, das wir staunen und geht am Ende gestärkt aus der Krise hervor. Da dreht sich doch gerade was um, oder?
Ja, aber, klassische Historikerantwort, vieles, was Sie zitieren, verweist ja darauf, wie stark im Augenblick auch die Macht der Bilder ist. Und diesen Bilderkrieg um Corona, also in dicken Anführungszeichen, diesen Bilderkrieg, den haben im Augenblick sicher eher China und Russland gewonnen. Also Russlands Militärlaster, die durch Italien mit wehenden Fahnen die Helferrolle inszenieren. Und China, da haben Sie das Beispiel ja schon genannt. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir in den Strukturen erkennen. Und da ist China vielleicht gar nicht so stabil, wie wir das immer denken. Mal 3 Stichworte, die Umweltprobleme, die Probleme einer Staatswirtschaft, an der auch die soziale Wohlfahrt hängt. Das Problem ethnischer Minoritäten. Klar ist aber, wir sind in einem längerfristigen Prozess, und auch da würde ich sagen, es ist ein längerfristiger Prozess der Entkopplung, insbesondere zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Das hat schon mit Obama begonnen, der die USA als pazifische Macht ganz stark verstanden hat. Da ist nicht Trump die Ursache von allem, sondern wiederum eher ein Katalysator, der an vielen Stellen uns an der amerikanischen Präsidentschaft zweifeln lassen mag. Aber es gibt keinen Zweifel daran. Das sind viele Prozesse, die vor Trump begonnen haben und die jetzt in ein grelles Licht kommen durch die Corona-Pandemie. Und das ist das Neue. Was wir erleben, das würde ich sagen, kann man im Augenblick beobachten, ist die Abkehr von dieser alten Vorstellung, dass Stabilität wie im Kalten Krieg aus einem Gleichgewicht des Schreckens geboren wird oder von einer hegemonialen, imperialen Weltmacht bestimmt wird. Man könnte sagen, die USA nach dem Ende des Kalten Krieges. Was wir erleben, schon seit vielen Jahren, ist eine zunehmende Regionalisierung von Weltzentren. Die USA, Europa, China, aber sicher auch Schwellenländer wie Indien. Und in dieser komplizierteren und unübersichtlicheren Weltordnung, in dieser konkurrierenden Weltordnung, wird es in dieser Form nicht mehr solche Hegemonien geben, wie wir sie vielleicht aus der Geschichte kennen. Und das ist das, was im Augenblick so grell hervortritt.
Ich ziele mit der Frage natürlich auf etwas ab und will den Autor des Buches Der überforderte Frieden Versailles und die Welt 1918 bis 1923 in Ihnen natürlich ansprechen. Und daraus habe ich gelernt, dass vor 100 Jahren ein Fehler gemacht wurde beim Friedensschluss. Da saßen nämlich so Nationen wie China und Vietnam am Katzentisch und die haben sich das gemerkt. Dreht sich das gerade um?
Wir kennen in der Geschichte ja das, was wir die Translatio Imperii nennen, die dauernde Veränderung von machtpolitischen Polaritäten. Und für diese Veränderungen, denken Sie nur an die Ablösung des British Empire durch das Imperium Americanum im 20. Jahrhundert, für diese Veränderungen gibt es kein Enddatum, in dem Sinne von, es gibt dann einmal eine Weltordnung und die bleibt bestehen. Und was wir nach dem Ende des Kalten Krieges dachten, für einen kurzen Augenblick, Francis Fukuyama, Ende der Geschichte, das ist eben alles nicht eingetreten. Und die USA ist auch nicht der globale Welthegemon geworden. Wir erleben seit vielen Jahren eine Krise auch des Kapitalismus und wir erleben sicher auch eine Krise dieser alten Hegemonie. Aber ich bin vorsichtig zu sagen, wir stehen jetzt vor der Ablösung des amerikanischen Imperiums durch ein neues chinesisches, weil ich immer befürchte, dass wir dann den von der chinesischen Führung dauernd produzierten Bildern, neue Seidenstraße, China als der globale Retter, ein bisschen zu stark auf den Leim gehen. Wir dürfen, glaube ich, ich habe es ja schon angedeutet, nicht die Schwächen und Flanken auch Chinas vergessen. Denken wir nur noch mal an das Problem Menschenrechte, freie Presse. Wie stark können wir eigentlich den Zahlen, die wir aus China hören, glauben? Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber an einer Stelle bin ich bei Ihnen. Die Dinge geraten in Bewegung. Sie werden unübersichtlich. Wir sind in so einer Art fluidem Zwischenzustand. Und das ist natürlich das, was Menschen verunsichert, weil dann die alten Welterklärungsmuster, die alten Narrative nicht mehr wirklich funktionieren.
Ich greife das gerne auf, wenn die Dinge anfangen zu wackeln und man so ein Taumelgefühl, so ein Vertigo-Gefühl bekommt, dann ist man ganz schnell auch wieder bei Erfahrungen vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Der große Soziologe am Ende seines Lebens kriegt er endlich einen Lehrstuhl, nämlich Georg Simmel. In Straßburg hält er dann einen berühmten, kleinen, irritierenden Vortrag über Deutschlands innere Wandlung. Und ich habe mir mal einen Spaß gemacht, habe an die Stelle, wo Simmel immer von Krieg spricht, habe ich einfach mal Corona eingesetzt. Und dann kommen so Sätze raus wie, ein anderes Deutschland als das in diese Corona-Pandemie hineinging, wird aus ihm hervorgehen. Simmel kritisiert dann seine Zeit, ganz typisch kulturkritisch, den Mammonismus, die Anbetung des Geldes und so weiter. Worauf ich hinaus will, zu Zeiterfahrung, Krisenerfahrung gehören auch immer kulturelle Reflexionen und Neuorientierungen.
Ja, dazu gehört natürlich das Motiv der Erneuerung, der Reinigung, des Bades, aus dem man anders hervorgeht. Ich bin auch da ein bisschen zurückhaltend, weil ich glaube, das kann man übrigens auch bei Simmel sehr schön sehen, solche Reaktionen ganz stark etwas mit der Erfahrung von zurückgewiesener Individualität in einem Augenblick von Krise zu tun hat. Und dann sucht das Individuum natürlich nach Möglichkeiten, ich nenne es mal nach Möglichkeiten der Selbstermächtigung. Deshalb auch 1914 diese extrem, gerade ja von den Bürgerlichen, den Kultureliten formulierten Entwürfe in allen Gesellschaften, wie die Gesellschaften mal aus diesem Krieg als Verjüngungsbad, als Revitalisator herauskommen. Die Realität zeigt, dass man in diese Krisen, an der Stelle stimmt die Kriegsmetapher, schnell hineinkommt. Der Lockdown war viel einfacher als das Herauskommen. Das Herauskommen ist ungleichzeitig, vielgestaltig, ambivalent. Und es ist eben nicht einfach der neue Mensch gewesen, den sich die Zeitgenossen 1914 vorgestellt haben, der dann aus dem vielgestaltigen Kriegsende herausgekommen ist. Und an der Stelle würde ich argumentieren, wie man aus der Corona-Krise herauskommt. Das ist schon jetzt absehbar. Das wird viel schwieriger, ambivalenter sein. Und deshalb bin ich bei Ihnen. Es gibt die kulturelle Reflexion, es gibt diese imaginierte Selbstermächtigung. Aber wir erleben doch im Augenblick eben auch das Gegenteil. All das, was uns von außen aufgezwungen ist, die Paralyse, ja fast die Beleidigung dieses individualistischen Egos. Ich glaube, es ist zu früh zu sagen, wie tief diese Epochenzäsur geht. Epochenzäsuren entstehen aus der Retrospektive, aus dem Rückblick, auch aus einer rückblickenden Logik, die dann einen anderen Blick auf mittel- und langfristige Konsequenzen zulässt. Da sind wir noch nicht. Wir stehen, wenn man so will, auch an der Stelle am Anfang. So wie wir täglich über den Virus lernen, mit V- und U- und L-Kurven, so lernen wir vielleicht auch etwas über die langfristigen Wirkungen erst im Laufe der Zeit.
Ich versuche es nochmal und bin gespannt, ob Sie mir ein drittes Mal widersprechen. Lassen Sie uns über Ähnlichkeiten vielleicht zu 1918, 1919 noch einmal versuchen nachzudenken. Wir haben letztes Jahr viel darüber diskutiert, was unsere Situation mit Weimar zu tun hat oder eben nicht vergleichbar macht. Gegenwärtig haben wir wieder einen Ausnahmezustand, Restriktionen, Freiheitsentzug, Rezession, Inflation, sozialer Abstieg. Das wird alles auf uns zukommen. Damit male ich nicht schwarz, das sehen wir ja auch die großen Steuerverluste. Olaf Scholz hat das gerade mal vorgerechnet, dass das so an die 100 Milliarden geht. Ist das nicht ein Anzeichen dafür, dass wir besorgt sein müssen, dass die starke Hand, der autoritäre Gestus, der weltanschauliche Extremismus an Boden gewinnt?
Da würde ich einen Unterschied machen. Also, dass in Krisen die Sehnsucht nach starker Personalisierung von Politik, die Frage, wie man Vertrauen in den Staat personalisieren kann, auch die Sehnsucht nach Erzählungen, wenn man so will, einer emotionalen Sprache dieser Politik, dass diese Sehnsucht steigt und größer wird, das ist völlig klar. Aber weder Sebastian Kurz noch Markus Söder sind, also jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, Anführer von Präsidialkabinetten. Wir haben keinen Maßnahmenstaat. Wir haben eine Exekutive, die im Augenblick handelt, aber doch sehen wir ja in den letzten vielleicht 2 Wochen auch unter Kritik gerät, die sich rechtfertigen muss. Ich finde, wir sehen im Augenblick ganz viele, ganz anstrengende, aber sehr resiliente Korrektive. Also etwa den deutschen Föderalismus oder die Gerichte oder die öffentlichen Räume, die von den Demonstranten sozusagen beansprucht werden. Die Gefahr sehe ich an einer anderen Stelle und da bin ich in der Tat bei Ihnen, nämlich in Gesellschaften, die bereits vor Corona auf einer autoritären Bahn waren. Und da, das haben wir in Ungarn gesehen, das sehen wir jetzt in Polen, denken Sie an Brasilien, die Türkei, tendenziell sogar im Blick auf die USA kann man das sagen. In all diesen Gesellschaften wirkt diese Krise als enormer Brandbeschleuniger.
Die dann mit Verordnungen arbeiten.
Ganz genau. Und da kann man in der Tat die Frage stellen, wird da dieser Verordnungsstaat, diese Entmachtung der Parlamente wirklich nochmal zurückgedreht werden? Für Deutschland mache ich mir diese Sorge nicht. Da bin ich bei dem, was Andreas Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, jetzt gesagt hat. Da wird man sehr genau darauf gucken, dass die Grundrechte zurückkommen. Aber was wird in den Staaten und Gesellschaften sein, die vor Corona schon von einer anderen Art von Autoritarismus infiziert worden waren? Da würde ich mehr Sorgen haben.
Die Bündnissysteme, die Nachkriegs-, also nach dem Zweiten Weltkrieg Bündnissysteme, sind natürlich auch ganz andere als zu Beginn des Jahrhunderts.
Sie sind völlig anders, weil wir natürlich in dieser Unübersichtlichkeit in gewisser Weise seit dem Ende des Kalten Krieges sind. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir diesen Krisenkatarakten, ob das jetzt Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona ist, ja, warum wir das Gefühl haben, dass wir diesen Krisen so scheinbar hilflos ausgeliefert sind. Weil es in all diesen Krisen auch um die Handlungsmacht etwa Deutschlands oder der Europäischen Union in einer insgesamt eben fluiden gewordenen Weltordnung geht. Und das war in Zeiten des Kalten Krieges bei allen Erschütterungen und Krisen, die es dort auch gab, einfacher. Die Welt konnte einfacher erklärt werden. Das ist der Vorteil dieser dichotomischen Weltbilder. Und das haben wir eben lange nicht mehr. Ja? Und damit werden in diese Krise, wie wir sie jetzt erleben, in die medizinische, die politische, die wirtschaftliche Krise, eben auch sozusagen Fragen an die Ordnungsfähigkeit etwa der internationalen Politik ganz anders gestellt.
Es gibt seit langem einen amerikanischen Diskurs, der ist inzwischen auch in Deutschland angekommen, nämlich die Frage, wo drunter Demokratien am meisten leiden. Da hat sich herausgebildet, dass es nicht der Feind von außen ist, sondern der von innen. Damit verknüpft ist die Frage, wann und warum Demokratien scheitern. Und das ist eine Frage, die kann man 1918 stellen, die kann man aber vielleicht auch 2018 stellen. Was verbindet die damalige mit der jetzigen Lage?
Also zunächst mal ganz wichtig, diese Demokratien sind keine Selbstverständlichkeit. Und ich würde im Augenblick sagen, dass viele Menschen das auch in den westlichen Demokratien ganz besonders spüren. Ja, dass bei aller Transformation von Parteien und Milieus, das angebliche Ende der Volksparteien und Ähnliches, man doch jetzt auch erkennt, was einem diese Bürgerrechte alles wert sind. Und das ist ja häufig so, dass man erst in der Krise noch mal besonders gut erkennen kann, wie die Situation vor der Krise war. Ja, ich würde ja auch immer argumentieren, dass man im Ersten Weltkrieg noch mal all die Errungenschaften des 19. Jahrhunderts sieht, so wie man im Augenblick eben die Errungenschaften dieser stabilen Demokratie sieht. Was wir im Augenblick aber zumindest in Deutschland und in den meisten Staaten der Europäischen Union mit Ausnahmen nicht erkennen kann, ist das, was dann am Ende der 20er Jahre exemplarisch in Deutschland passiert, nämlich dass unabhängig von der Hyperinflation und der Weltwirtschaftskrise sich weite Teile der politischen, der wirtschaftlichen, der militärischen, der Justiz, der wissenschaftlichen Eliten auf die Suche nach einem System begeben, das nichts mehr mit dem Parlamentarismus zu tun hat. Und das ist der innere Faktor, der diese Demokratie, die Parlamentarische Republik, dann auch wirklich in die Krise gebracht hat. Und das ist viel wichtiger, mir jedenfalls als Erklärung, als die Externalisierung der Gründe. Also das böse Versailles, die böse Weltwirtschaftskrise. Seltsam, dass diese Dinge dann immer von außen kommen. Die wirklichen Gründe, die primären Gründe und andere kommen dazu, die liegen, glaube ich, in dieser anderen Elitenorientierung.
Also ich verstehe richtig, die antidemokratischen Kräfte waren einfach zu groß.
Sie werden größer, sie werden im Verlauf der 20er Jahre größer. Sie sind vielleicht schon 1918 nicht alle für die Republik gewonnen. Und dazu kommen dann sicherlich noch alle möglichen Verunsicherungserfahrungen. Die Revolution, die Hyperinflation, diese prekäre Stabilisierung Mitte der 20er Jahre. Aber es braucht eben diese im Grunde genommen wachsende Abwendung vom Parlamentarismus der Republik, der dann auch erklärt, warum diese Eliten in der zugespitzten Krise nicht bereit sind, sich wirklich für die Republik einzusetzen. Und das sehe ich im Augenblick nicht. Ich glaube, wir sehen im Augenblick ganz andere Sachen. Wir sehen, wie eine Volkspartei wie die CDU plötzlich wieder zurückkommt. Wir sehen dieses große Bedürfnis nach einer Art von Keine-Experimente-Politik, so fast wie bei Adenauer im Kalten Krieg. Ich glaube nicht, dass das lange anhält, aber es zeigt doch andere Reflexe. Und ich finde, wir haben keine Vertrauenskrise gegenüber dem Staat. Wir haben ein starkes Bewusstsein für demokratische Grundrechte. Und dieses Vertrauen äußert sich in einer Reaktion in Deutschland, das den Lockdown ja lange nicht so erlebt hat wie etwa in Spanien und Italien. Ich finde, da ist auch viel Resilienz mit im Spiel und das sollte man nicht unterschätzen.
Ich würde gern die Gelegenheit noch nutzen, um mit Ihnen den ein oder anderen erinnerungspolitischen, geschichtspolitischen Gedanken zu wälzen. Wir haben auch zusammengefunden, Sie erinnern sich, um die Jahreswende, als es um den Streit um die Rückgabe von Kunst- und Immobilienbesitz und Entschädigungsansprüche der Hohenzollern ging. Und da haben wir uns beide die Augen gerieben, wie das sein kann, darüber jetzt zu sprechen. Der historische Ertrag ist gering, so waren ungefähr Ihre Worte, sinngemäß. Das wissen wir eigentlich schon alles seit langem, also muss es um was anderes gehen. Warum geht es? Um Fragen der Selbstverständigung. Ist das auch jetzt wieder der Fall, dass wir uns in Historikerdebatten, wir sind im Umfeld auch der Erinnerungstage, Bundespräsident Steinmeier hat an die Befreiung erinnert, er hat davon gesprochen, dass das Erinnern nicht aufhört, kein Ende kennt. Sind das alles so Selbstverständigungsprozesse, in denen wir stecken, wo uns die Dinge unselbstverständlich geworden sind?
Sie haben, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Diese Geschichtsdebatten, ob das die Fischer-Kontroverse oder der Streit um die Einzigartigkeit des Holocaust war, und das könnten Sie jetzt in der permanenten Debatte um Berlin als Erinnerungsort fortsetzen. Diese Geschichtsdebatten sind in der Bundesrepublik immer Fieberkurven einer extrem anstrengenden Selbstverständigung gewesen, manchmal auch Fieberkurven einer nicht gefundenen Selbstverständigung. Und deshalb haben sie sich häufig eben auch fortgesetzt. Sie haben, würde ich sagen, eine Art von seismografischer Wirkung. Und das erklärt vielleicht auch die, ja, manchmal das Erregungspotenzial dieser Debatten. Und das andere ist, das haben Sie schon völlig richtig wiedergegeben, meine Argumentation ist, das trägt häufig gar nicht so sehr zur wissenschaftlichen Rekonstruktion bei, sondern sagt eher etwas über den Zustand der Ist-Gesellschaft. Und da würde ich in der Tat sagen, haben wir es mit zwei Dingen zu tun. Auf der einen Seite dieses starke, nach wie vor starke Bewusstsein in Deutschland für die Katastrophengeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der äußersten Steigerung zwischen 1933 und 1945. Aber auf der anderen Seite merken wir, wie auch generationell das klassische Eindämmungsargument gegenüber Deutschland unter Druck gerät. Das haben wir 2014 gesehen in der Debatte um Chris Clarks Schlafwandler. Und es taucht immer wieder auf, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass an Deutschland mit seiner wirtschaftlichen Macht in Europa, aber auch für den Westen, vielleicht in der Welt, höhere Ansprüche gestellt werden. Und in dem Maße, in dem, wir hatten es vorhin angesprochen, Europa und die USA sich als der Westen offensichtlich entkoppeln, wird die Frage, wo das Telefon Europas steht in einer Krise, umso wichtiger. Also die politischen Erwartungen an Deutschland werden größer, während gleichzeitig dieses geschichtspolitische Bewusstsein, dass die deutsche Geschichte eben ganz anders verlaufen ist lange Zeit und dass man dieser Sache gegenüber sich verantwortlich verhalten muss. Diese beiden Dinge, die geraten in eine größere Spannung. Und das ist, glaube ich, für mich der Grund, warum wir eine solche zugespitzte geschichtspolitische Debatte seit einigen Jahren mit allen möglichen Anlässen erleben. Ob das das Berliner Schloss ist, ob das die Hohenzollern-Debatte ist, ob das die Frage des Antisemitismus in wissenschaftlicher Diskussion ist, das rührt nochmal an andere Zeitschichten als nur die Frage, wo steht die deutsche Wirtschaft im Augenblick und werden Bundeswehrsoldaten in A, B oder C eingesetzt. Das gräbt tiefer und das, glaube ich, ist ein entscheidender Faktor.
Letztes, mich würde interessieren, ob Sie meine Sorge teilen. Mich treibt eine kleine Sorge um seit einiger Zeit, nämlich eine Opfergeschichte ist nur zu haben, wenn man auch die Tätergeschichte schreibt. Und ich beobachte so eine ganze Reihe von Anzeichen, wir haben es gerade schon erwähnt, Hohenzollern-Debatte oder ähnliches, den Versuch vielleicht, sich von der Befreiung zu befreien. Also diesen Schulddruck vielleicht loszuwerden und als lästig zu empfinden.
Ja, das hat es natürlich in der Bundesrepublik immer gegeben. Denken Sie nur an die Debatte zwischen Bubis und Walser. Aber da würde ich Ihnen recht geben, das hat enorm zugenommen. Die Regeln dessen, was man sagen kann, die Sagbarkeitsregeln haben sich verändert. Das ist das, was wir dann als das Zündeln, das permanente Überschreiten roter Linien bei AfD-Politikern erleben. Der strategische Einsatz des Weimar-Vergleichs oder des Hitler-Vergleichs. Und das hat natürlich dazu geführt, dass nicht nur stärker auch über die deutschen Opfer im Ersten und Zweiten Weltkrieg gesprochen wird, sondern das hat schon dazu geführt, dass die Frage nach den Opfern, man könnte fast sagen, dass die Opferkonkurrenz viel, viel stärker politisch instrumentalisiert werden. Und das hat seit einigen Jahren deutlich zugenommen. Und das kann einem auch Grund zur Sorge machen. Auch wenn ich habe das jetzt im Umkreis des 8. Mai erlebt, natürlich auch da sagen würde, der Widerstand dagegen, die Aufregung, das Bewusstsein, dass es eine rote Linie gibt, die überschritten wird, ist ja per se erstmal auch noch etwas, was gut ist und was zeigt, dass das System über Resilienz und vielleicht so etwas wie diskursive Selbstheilungskräfte verfügt.
Es gibt das Präventionsparadox, vielleicht haben wir demnächst auch sowas wie ein Grenzparadox oder Erinnerungsparadox. Die Leute sagen, oh Gott, wir erinnern ja so viel, dann brauchen wir es auch gar nicht mehr zu tun. Das ist so wie mit dem Präventionsparadox. Funktioniert doch alles ganz gut, wir brauchen gar nicht so viel Schutz. Das ist schon der Fehler, ne?
Ja, bei dem Grenzparadox merkt man ja, dass sich das nach einiger Zeit auch abschwächt. Ja, also am Anfang sagen alle, ja, die Grenzen müssen jetzt geschlossen werden, aber dann kommt irgendwann diese Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit auch wieder zurück. Und da ich hier in Freiburg sitze, wir haben es nicht weit zur französischen Grenze und hier ist diese, oder auch zur Schweizer Grenze, und hier ist Das merken Sie hier fast physisch, dass geschlossene Grenzen nicht mehr zum Erfahrungshorizont dieser Generationen hier im deutschen Südwesten passen. Und dann, glaube ich, schleift sich dieses Paradoxon der geschlossenen Grenzen, die scheinbar alle Probleme lösen, auch sehr schnell ab.
Das sagt Jörn Leonhard. Er lehrt neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Universität in Freiburg.